Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Traumgarten von dem Podcast von Gardena. Ich bin Matze und heute wird's grün und zwar mitten in der Stadt, denn unsere Gästin ist Lisa und sie zeigt uns, wie man auf nur 10 Quadratmeter eine essbare Oase erschaffen kann mit über 50 verschiedenen Gemüsesorten, Obst, Bäumen und Kräutern. Beweist sie, dass jeder sein eigenes Essen anbauen kann, egal ob auf dem Balkon oder sogar drinnen. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch, dabei sein zu dürfen und ja, hoffentlich kann ich den einen oder anderen Tipp heute euch geben.
Ja, ich hoffe auch, weil das klingt natürlich mega spannend. 10 Quadratmeter ist ja nun wirklich, wirklich nicht so viel. Und mal gucken, wie wir das halten mit den 50 verschiedenen Gemüsesorten und wie du das machst. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Aber erzähl vielleicht am Anfang mal ein bisschen über dich. Wie bist du denn zum Urban Gardening gekommen und was begeistert dich daran so besonders?
Ja, ich glaube, das hat bei mir schon sehr früh angefangen. Zumindest war immer schon bei Oma, Opa. Von beiden Elternseiten hatten die einen Garten und bin einfach schon mitten im Gemüsebeet aufgewachsen. Ich habe gesehen, wie die das alle angepflanzt haben. Ich natürlich geerntet, alles, was schon reif war. Und das ist hängen geblieben. Das macht Spaß. Es war, ja, es schmeckt besser. Und natürlich, dann wird man älter und dann die erste Wohnung, die hatte keinen Balkon. Ich habe trotzdem meine Tomatenpflanze in der Wohnung gezogen.
Echt?
Okay. Das war spannend, herausfordernd, aber natürlich dann die nächste Wohnung mit Balkon, da habe ich gewusst, da geht's jetzt rund. Egal, wie groß der Balkon ist, er wird voll.
Und das klingt ja, ja super. Das klingt ja super und auch danach, dass du dich wirklich nicht aufhalten lässt. Tomatenpflanze in der Wohnung habe ich bis jetzt tatsächlich auch noch nicht gehabt oder gehört. Hat es gut geklappt?
Ja, also wir haben im Sommer das Fenster die ganze Zeit durchgehend offen gehabt. Das ist so, dass auch irgendwie Luft und Licht und Sonne hereinkommen kann. Und natürlich auch die Bienen, die das irgendwie bestäuben müssen. Ich habe natürlich selber auch bestäubt und ich habe schon Cocktailtomaten, es waren kleine Tomaten, Cocktailtomaten dann geerntet. Ja, natürlich ist es mit Balkon einfacher und Schädlinge in der Wohnung halten sich halt lieber und es sind nicht die besten Bedingungen, aber ja, es war nur eine Pflanze, also es ist, war eine kleine Herausforderung, aber hat funktioniert.
Klingt total spannend. Bevor wir jetzt gleich wirklich in das Urban Gardening einsteigen, muss ich nochmal einmal eine kleine Tomatenfrage zwischenfragen. Nämlich eine Bekannte von mir macht es tatsächlich immer so, dass sie die Supermarkttomaten nimmt und die Samen davon nimmt und dann die neuen Pflanzen zieht. Machst du das auch so oder kaufst du Tomatensamen?
Kann man auch machen. Man muss nur aufpassen, dass manche ziehen halt von diesen F1-Hybriden die Pflanzen, damit die eben gesünder sind und schöner ausschauen für den Markt. Und die lassen sich nicht mehr so gut weiter produzieren oder da kann man die Samen nicht weiter verwenden. Also es kann funktionieren, muss nicht. Ich habe schon immer, weil ich gerne außergewöhnliche Tomaten noch habe, dass ich da Samen kaufe. Aber dann von den Pflanzen, die ich habe, nehme ich mir selber meine eigenen Samen. Das schon immer wieder.
Super. Jo. Das nur als kleiner Exkurs in Richtung Tomaten. Aber jetzt sprechen wir über dich, deine Wohnung und vor allen Dingen natürlich deinen Balkon. Du wohnst in der Großstadt, richtig? In Wien?
In Wien, genau. 6. Stock, sehr windig. Ja, offenes Dach, also keiner mehr über mir.
Jo. Und das heißt, Ausreden gibt's im Grunde genommen nicht. Jeder mit Balkon kann das machen. Du hast 10 Quadratmeter. Wie hast du es geschafft, auf dem kleinen Raum so viele Pflanzen unterzubringen? Welche Strategien helfen dir dabei, so einen Platz optimal zu nutzen? Weil das ist ja ganz schnell voll, oder?
Ja, Strategie. Ja, es ist so gewachsen von Jahr zu Jahr. Man fängt mal mit ein paar Töpfen, es kommt immer mehr dazu. Ja. Natürlich, die Pflanzen, die mehrjährig sind, die werden jedes Jahr auch immer größer. Und weil man halt jedes Jahr wieder was Neues haben mag, das schaut man dann halt, dass das alles irgendwo Platz hat, zusammenpasst. Ja, also es ist bei mir wirklich alles voll und an Trögen, Hochbeete, Töpfe, dann auch noch am Geländer sind so diese klassischen Blumenhängetöpfe. Ja. Und wo es geht, baue ich in die Höhe mit Rosenbogen und so weiter.
Ja. Okay, vielleicht können wir wirklich mal sozusagen bildlich da reingehen. Also wenn ich jetzt auf deinen Balkon durch die Tür sozusagen hinaustrete, gibt's da sowas wie einen Gang zwischen den Pflanzen durch oder so? Oder ist da noch in der Mitte ein Platz oder stehen die wirklich voll.
Ja,
voll,
also mein Eingang ist in der Mitte von diesen, von dem 10 Quadratmeter Balkon, also der Ausgang zum Balkon. Links stehen schon noch ein paar Sessel zum Sitzen, das hat auch noch Platz.
Okay.
Aber sonst ist rundherum sind so 8 Hochbeete, sie sind 80 mal 40, so kleine Tröge einfach.
Ja.
Stehen 8 Stück herum und dann dazwischen noch in jeder Ecke ein Baum mit einem großen Terrakotta-Topf und ja, wo es halt geht, in jeder Schattenecke ist noch irgendein kleines Gewächs und es kommt gefühlt eh jedes Jahr noch ein Topf dazu. Ja.
Verrückt.
Also es ist wirklich alles voll, es ist schon so ein bisschen ein Gang zu erkennen. Auch weil dann so ein Rosenbogen von einem zum anderen Beet rüber wächst, der halt dann Tomaten drauf hat. Aber ja, da kann man durchgehen, also es ist ein kleiner Gang.
Wow, das klingt auf jeden Fall total, also in meiner Vorstellung total verwunschen und romantisch und schön und grün vor allen Dingen natürlich.
Ein Dschungel, ja.
Ja, und es macht mir ein bisschen Mut, weil du jetzt nicht gesagt hast, ja, ich habe mir am Reißbrett das so und so ausgedacht, sondern das ist so im Laufe der Zeit gewachsen, oder?
Ja, ich habe dann schon auch mal alle Tröge und Töpfe, die ich habe, so mit Millimeterpapier mir alles maßstabsgetreu zusammengeschnibbelt und
Das hast du gemacht. Okay.
Ja, und dann so herumgelegt, wie es am besten aussieht. Ich bin auch eine, die nicht jedes Jahr alles gleich haben möchte. Dann stelle ich ein bisschen um, ob Wohnung oder Balkon ist bei mir immer, ich mag es neu haben. Und dann sind mal ja die Sessel auf der anderen Seite und die Beete anders aufgereiht. Dadurch dann schon, so wie Tetris, ein bisschen mit den Töpfen auf meinem Plan herum und das stelle ich dann noch um im Frühjahr.
Ja. Okay.
Also super, im ersten Jahr, es hat sich alles mal entwickelt, was da ist. Und dann schaue ich von Jahr zu Jahr, ob ich es irgendwie optimieren kann. Ja.
Was würdest du denn sagen? Wir haben ja so ein bisschen, oder mein kleines Geheimmotto ist, es gibt keine Ausreden. Wenn ihr einen Balkon habt, dann könnt ihr auch gärtnern. Was würdest du denn jemandem raten, der oder die das gerne auch selber umsetzen möchte zu Hause? Also schon mal anfangen mit einem Millimeterpapier und sagen, wie groß ist denn eigentlich meine Fläche und was will ich denn haben? Und was für Pflanzen zum Beispiel eignen sich für Anfänger besonders?
Also gar nicht zu kompliziert machen. Also einfach mal eine Pflanze kaufen. Wichtig ist, mit Obst, Gemüse, Kräuter, die man auch selber isst, damit das auch Spaß macht und einen Sinn macht. Und nicht zu viel auf einmal. Also natürlich mal ein paar Pflanzen ausprobieren. Man hat ja nichts zu verlieren, ja. Und man soll auch nicht jetzt die große Wissenschaft draus machen und sich Sorgen machen, ob ich jetzt das Blättchen zupfe oder das Blatt. Einfach eine Pflanze mal kaufen, gießen, sich informieren, welche Bedingungen sie gerne hat und dann sieht man eh, wie gut das funktioniert, es motiviert und dann macht es einfach Freude und es wird von alleine, von Jahr zu Jahr mehr. Also am Anfang gleich viele Pflanzen zu haben, überfordert vielleicht einen kompletten Anfänger, wenn dann Schädlinge kommen oder irgendein Blatt eine andere Farbe bekommt, was auch immer. Also ist alles im Auge zu behalten am Anfang, mit wenig starten.
Ja. Nicht zu viel am Anfang und erstmal kennenlernen sozusagen. Es ist ja auch schön, wenn man so eine persönliche Beziehung aufbaut zu seinen Pflanzen, oder?
Ich finde das selber immer so spannend, wie aus einem Samen eine ganze Pflanze wird mit etwas, was ich dann essen kann. Das ist jedes Jahr immer wieder spannend, ja.
Jetzt hast du gesagt, im Grunde ist egal, womit man startet, nicht zu viel. Aber hast du vielleicht trotzdem einen Tipp für eine Anfängerpflanze, in Anführungsstrichen, die leicht ist und die Spaß macht?
Ich finde, ja, Kräutersalate gehen immer und überall. Dazu bräuchte man nicht mal einen Balkon, da reicht ein Fensterbrett. Weil es auch klein wächst. Kräutersalate und ich finde eigentlich Tomate, ja, auch eigentlich einfach. Es ist, der Samen keimt gut, es wächst von selber gut an. Wenn es ein paar Probleme dazwischen gibt mit dem Setzling, kann man da noch eingreifen. Das geht bei anderen Pflanzen nicht so einfach. Also Tomate, Cocktailtomate, kleine süße Früchte ist, glaube ich, auch für den Anfang für jeden gut geeignet.
Klingt auf jeden Fall schon mal lecker. Du hast eben schon erwähnt, du hast 8 Hochbeete. Wie funktioniert denn so ein Hochbeet auf dem Balkon? Weil man muss sich ja irgendwas für das, weiß nicht, Versickern überlegen. Mhm. Hast du ja im Garten, läuft das ja einfach ab. Wie macht man das?
Ja, ein Hochbeet am Balkon darf man sich nicht ganz so vorstellen wie dieses klassische riesige Hochbeet, das mitten im Garten direkt mit Bodenkontakt steht, sondern es sind ja tröge Holzkisten, wie auch immer man sich die zusammenbastelt oder kauft, die haben einen Boden. Das heißt, die Erde liegt nicht irgendwie am Balkon auf oder so. Mhm. Es ist einfach nur ein größerer Topf, ein eckiger. Der hat drinnen auch Drainage und Folie mit Löcher, damit die Erde nicht rausrinnt. Mhm. Ja, es ist im Prinzip eigentlich ein Blumentopf in groß.
Und machst du unten eine Schicht Steine oder sowas, sodass dass das Wasser nicht unten drin steht?
Ja, ich habe so Drainagekugeln, so, wie sagt man da, diese leichten Kugeln, die auch Wasser aufnehmen. Mhm. Die habe ich unten drin, dann habe ich so ein Wellblech auch noch drinnen, wo ein bisschen Wasser gesammelt wird, aber die Wurzeln dann auch nicht im Wasser stehen. Ja. Und ein Vlies, ein Gartenvlies, damit das schön gefiltert wird und kein Dreck unten durchsickert.
Okay, und da drüber
und die Erde dann natürlich dann.
Ja.
Einfach nur Erde.
Kommt einfach Erde drauf? Okay.
Ja. Ja.
Super.
Im großen Hochbeet, ja, weiß ich, da kommt noch Geäst und alles Mögliche, dass es schön ist. Aber nein, es ist einfach nur ein großer Balkonkasten, ja.
Okay, da muss man auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Also gar nicht zu viel reinpacken, so Erde drauf und dann kann es losgehen.
Genau.
Das ist ja super. Okay, hast du da noch Hochbeet-Tipps für andere oder sagst du, nee, das ist es eigentlich. Drainagekugeln, Wellblech, Vlies und dann kann es im Grunde losgehen.
Nö, es passt. Also wichtig ist mir auch, dass Erde, die muss man nicht wechseln jedes Jahr. Sie wird ein bisschen einsickern und dann einfach nur mit reinem Kompost ein bisschen aufwerten. Und ja, also werde ich sehr oft gefragt, was ich mit der Erde im nächsten Jahr mache. Mhm. Anscheinend ist das gang und gäbe, seine Blumentöpfe auszuleeren und neu zu befüllen. Nein, Erde bleibt immer drinnen.
Und arbeitest du dann mit Dünger oder sowas? Weil irgendwann sind ja auch die Nährstoffe aus der Erde vielleicht raus, oder nicht?
Also unterm Jahr, wenn die Pflanze wächst, wird, also ganz im Frühjahr gibt's einen reinen Kompost drauf, den mische ich unter. Wenn dann die Pflanze eingesetzt wird, sobald sie Blüten hat oder Früchte hat, dann dünge ich natürlich auch mit das ganze Jahr. Mhm. Im Winter nicht, klar. Und wenn die Pflanzen abgestorben sind, belasse ich sie am Beet. Also die Wurzeln lasse ich drinnen, kaputten, abgestorbenen Pflanzen lasse ich auch und arbeite ich ein in die Erde, weil die ganzen Mikroorganismen da drinnen, die zersetzen das dann und bilden somit wieder neues Leben in der Erde. Also immer alles ganz clean zu halten, ist total falsch. Und es ist einfach einfacher, es alles so zu lassen, wie es ist.
Das wollte ich gerade sagen, das spart ja auch total Arbeit. Mhm. Ne? Also Erde wechseln ist anstrengend, die Pflanzen rausnehmen und darauf achten, dass da alles weg ist, ist anstrengend. Insofern machst du aus der Not eine Tugend oder du bist einfach unfassbar viel schlauer als ich.
Man lernt dazu. Ich lerne nie aus. Ich mache das schon so lange, aber lerne trotzdem auch jedes Jahr was Neues.
Ich find's total gut. Also nicht zu viel Gas am Anfang, nicht zu viele Pflanzen, lieber 1-2 und dann auch nicht zu viel Arbeit machen, habe ich jetzt schon gelernt. Finde ich super. Welche essbaren Pflanzen eignen sich denn aus deiner Sicht besonders für so kleine Stadtgärten? Welche Gemüse- oder Obstsorten bringen auf wenig Platz vielleicht auch eine gute Ernte?
Ja, alles. Also ich hatte sogar schon Mais am Balkon. Mehrere Maispflanzen. Es geht wirklich alles. Natürlich hat man da jetzt nicht die Bombenernte. Mhm. Sonst Pflanzen, die auch in die Höhe wachsen, weil dann kann man da ein bisschen mit dem Platz spielen. Gurke, da gibt's Snackgurke, da sind unzählige Früchte dann drauf. Mhm. Bohne, Tomate. Ich bin ein Fan von kleinen Früchten, also kleineren Früchten, Cocktailtomate eben oder Snackgurke. Weil man das schneller ernten kann und es wächst irgendwie auch schneller als jetzt die großen Fleischtomaten, geht auch am Balkon oder große Gurke geht auch. Es dauert nur länger und beim Kürbis habe ich auch schon gehabt am Balkon, er hat sich entwickelt, aber er wurde nicht komplett reif. Also da war irgendwie die Dauer zu kurz oder Ich war jetzt nicht so spät dran, aber da hat es nicht gereicht ganz für den Kürbis. Aber sonst ist alles möglich.
Entschuldigung, ich notiere gerade noch und ich habe ehrlicherweise schon eine ganze Seite voll geschrieben. Es sind so viele Infos. Total toll. Jetzt hast du gerade gesagt, Kürbis vielleicht eher nicht, kann der dann vielleicht auch an den Nährstoffen liegen, die er sich so aus der gesamten Gartenerde zieht und ist vielleicht so ein Topf nicht ganz ausreichend. Welche Herausforderungen bringt denn das Gärtnern in der Stadt mit sich? Wie gehst du damit um? Du hast eben schon gesagt, zum Beispiel Schädlinge halten sich in der Wohnung deutlich besser oder vermehren sich auch besser oder sowas, ne?
Ja, ich merke von Jahr zu Jahr schon, dass es immer heißer wird. Und das begünstigt auch viele Schädlinge. Also Spinnmilben ist jedes Jahr eine Katastrophe, weil es eben trocken ist und heiß. Also es regnet zu wenig und es ist viel zu heiß. Merke ich auch bei allen anderen, mit denen ich drüber rede, Spinnmilben sind schwierig. Läuse ist jetzt gar nicht mehr so, dass wilde Thema oder ich habe halt genug Nützlinge, die auch wegfressen. Man muss halt schauen, dass es alles ausgewogen ist von den Nützlingen und den Schädlingen. Man darf halt nicht alle Schädlinge irgendwie wegrationalisieren, sonst hat man ja auch nicht mehr die Nützlinge da, die dann im nächsten Jahr fressen.
Ah, okay, ja, logisch.
Ja, sonst Herausforderung ist, in meinem Fall ist es der Wind im sechsten Stock. Es ist sehr windig, auch weil bei uns so das Viertel, es ist nicht optimal angelegt, weil da zieht so eine Windschneise durch. Da muss man dann schauen, dass alles gut angebunden ist oder so, ob man mit dem Wind oder gegen den Wind die Ranggitter aufstellt.
Ah, okay, ja.
Sonneneinstrahlung, ich habe halt den ganzen Tag pralle Sonne.
Arbeitest du dann irgendwie mit Sonnenschirmen oder sowas?
Nein, gar nicht. Also ich setze dann schon Pflanzen, die viel Sonne brauchen, dorthin, wo am meisten, am längsten die Sonne ist. Und ich muss halt schon Pflanzen, die Sonne nicht so gut vertragen, mache ich immer weniger. Weil Salate so fangen mir zu schnell zum Schießen an. Denen ist einfach zu heiß. Dass man sich da auch ein bisschen richtet, wie heiß es am Balkon wird, dass man dann die Pflanzen dementsprechend wählt. Dafür geht Feigenbaum und Zitronenbaum für Jahr besser, weil es einfach so heiß ist. Ja.
Ah, logisch, dann kann man mediterranere Pflanzen natürlich aufstellen.
Genau.
Und du hast ja auch schon gesagt, Salat zum Beispiel geht ja auch auf dem Fensterbrett.
Ja, easy.
Genau.
Ich habe Salat sogar bei mir in der Küche.
Ehrlich? Sehr praktisch, weil da laufen ja weniger Hasen rum und Schnecken gibt's auch nicht.
Na, ja, stimmt, da sind keine Schädlinge.
Okay, jetzt hast du gerade schon gesagt, Pflanzen, die Sonne sehr mögen. Welche sind denn das? Kannst du mal direkt so zwei, drei raushauen? Weil das ist ja auch immer was, wo sich Menschen fragen, also ja, was sind sie denn eigentlich, die Sonnenliebhaberpflanzen?
Das sind Pflanzen, deren Früchte davon abhängen, wenn sie ausreifen. Die brauchen Sonne zum Ausreifen, also Tomate, Aubergine zum Beispiel. Gurke hat's auch gern sonnig, aber sauft unheimlich viel Wasser. Also da muss man dann wirklich viel gießen. Sonst alles mediterrane Kräuter und Pflanzen, die man sonst vielleicht aus dem Italien- oder Spanien-Urlaub kennt, die gehen gut. Eben Zitronenbaum, Feigenbaum funktioniert wunderbar. Und ja, lass mich überlegen. Ja, Himbeeren, Erdbeeren, die brauchen alle Sonne zum Ausreifen. Also die lieben schon auch Sonne.
Super. Und Lavendel und sowas wahrscheinlich auch, oder?
Ja. Lavendel, Rosmarin, Thymian.
Das klingt ja einfach so vielfältig und toll, dass ich jetzt schon Hunger kriege, ehrlich gesagt. Und bedeutet das auch, dass du fast gar nichts mehr einkaufst, was so Kräuter und Gemüse und Obst angeht? Oder sagst du dann, da kommt der Balkon schon an seine Grenzen? Also du kannst dich nicht selbst versorgen wahrscheinlich, ne?
Funktioniert nicht ganz so. Ich muss schon sagen, ich bin froh, dass ich die Himbeerstaude habe, weil meine kleine Tochter isst die Himbeeren vom Strauch jeden Tag in der Früh, aber die aus dem Supermarkt mag sie gar nicht.
Ehrlich? Ah, okay.
Ja, also die schmecken anscheinend, die sind einfach viel süßer vom Balkon, deshalb hat sie die lieber. Da bin ich froh, Erdbeeren und so, sie isst lieber Obst und Gemüse, wenn sie es selber ernten und pflücken kann.
Ist ja auch sympathisch, weil die aus dem Supermarkt sind unfassbar teuer.
Ja.
Finde ich auch, ja.
Das stimmt, ja. Und sonst, ja, versorgen kann man sich jetzt nicht das ganze Jahr. Was ich schon mache, ist Kräuter auch das ganze Jahr über immer wieder zu ernten, einzufrieren und zu trocknen. Also das brauche ich nicht mehr kaufen. Das habe ich alles selber, wächst wieder gut nach in einem Monat und dann wird wieder geerntet und eingefroren. Ja.
Wollte ich auch gerade noch fragen, was sind denn so die Zyklen? Genau, du hast jetzt gerade gesagt, Kräuter innerhalb von einem Monat wachsen die eigentlich nach. Gibt ja aber auch viele Pflanzen, die du dann einmal erntest und dann ist es eigentlich vorbei, oder?
Ja, also Himbeeren sind schnell mal, also kommt drauf an, ob man Sommer- oder Herbsthimbeeren hat, welche Sorte man hat, sind dann nach einer Zeit abgefuttert von meiner Tochter. ja, sonst Snackgurken, sobald die da sind, sind die bis in den Herbst, kommt immer was nach und was nach. Ja. Also es ist schon so, dass den ganzen Sommer lang bis in den Herbst alles da ist und ich lasse einfach alles stehen. Ich sage jetzt nicht, okay, jetzt ist Oktober, alles ratzeputz ab, sondern lass es stehen und manchmal, ja, entwickelt sich dann noch eine Gurke bis in den November hinein, wenn es warm ist. Von dem
spannend,
her
ja.
Einfach alles stehen lassen und es wächst eigentlich länger, als man glaubt. Vieles
super,
überlebt
ja.
Auch den ganzen Winter, ja.
Es macht einfach Lust, das auszuprobieren, wie du so erzählst. Finde ich richtig toll. Lass uns nochmal vom Balkon reinwandern. Welche Pflanzen eignen sich denn vor allen Dingen auch indoor oder beziehungsweise kann man auch indoor anbauen? Salat hast du schon gesagt?
Ja, ist schwieriger. Prinzipiell ginge schon viel und einiges, was am Balkon geht, auch indoor. Man muss schauen wegen dem Licht. Also Licht ist wichtig, dass es hell genug ist. Ich weiß oft nicht, ob es ausreicht, als direkt am Fenster stehen zu haben. Es muss schon sehr hell sein. Licht, gießen ist kein Problem. Wenn dann sich ein Schädling ansiedelt, ist halt schwierig, auch dann die Nützlinge zu haben, die den wieder wegfressen. Also dieses ganze Ökosystem, was draußen herrscht, hat man ja nicht in der Wohnung.
Ja.
Es ist schwieriger. Natürlich kann man so den einen Salat oder die Kräuter schon ziehen, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass es so lange geht wie draußen.
Okay, ja, also drinnen ist eher nicht die Empfehlung, aber zum Anziehen zum Beispiel im Frühjahr, beziehungsweise wenn es noch kalt ist im Winter, kannst du ja vieles schon irgendwie auf dem Fensterbrett
wahrscheinlich
da anziehen, ne?
Das sowieso. Das macht man drinnen am Fensterbrett. Dann nutzt man halt auch jeden Zentimeter Licht aus. Da wird alles angepflanzt, bis es dann warm genug ist und dann zieht alles raus.
Ja,
das
also machst
mach
du schon auch,
immer.
Ne? Du, du kaufst keine fertig angezogenen Pflanzen und toffst sie dir dann ein.
Doch,
oder so.
doch auch, ja.
Alles, was geht, hervorragend.
Ja.
Schön.
Ja, da sollte man sich auch selber einfach keinen Stress machen. Wenn irgendwelche Setzlinge nicht funktionieren, ja, im schlimmsten Fall kaufe ich mir dann einfach den Setzling im Gartencenter nach. Also das soll sich selber, wenn das wer ausprobieren mag, da keinen Stress machen, wenn irgendwas nicht so will.
Das finde ich auch einen richtig guten Tipp. Nicht so dogmatisch sein, dass alles jetzt irgendwie von Handaufzucht selber gemacht sein muss, sondern da kann man dann auch mal einfach, um es auch auszuprobieren oder sich heranzutasten, mal was einkaufen. Finde ich auch eine gute Sache. Ich wollte nochmal ganz kurz auf die Schädlinge zurückkommen. Du hast gerade eben vom Ökosystem gesprochen, was du auf dem Balkon hast, was die Schädlinge auch so ein bisschen im Griff hält. Dieses Wechselspiel oder das Gleichgewicht aus Nützlingen und Schädlingen. Hast du da noch Tipps oder generell zum Umgang mit Schädlingen? Hast du noch irgendwelche Hausmittelchen, die du manchmal benutzt?
Ja, wichtig ist, es nicht mit irgendeinem Gift oder was Chemischem zu machen, weil man damit ja auch gleichzeitig die Nützlinge killt oder auslöscht. Ich mache mir selber immer die Brennnesseljauche. Und die düngt gleichzeitig und hält auch meines Erachtens die Blattläuse fern, weil man dann sagt, wenn die Pflanze sich mit dieser Flüssigkeit ansaugt, dann schmeckt es den Blattläusen nicht mehr so gut. Also es ist, hat keinen Einfluss auf die fertige Frucht dann, aber es hält die Blattläuse ab. Ansonsten, ja, einfach, ich gehe schon immer durch meine Pflanzen und sammel per Hand auch die ganzen Wanzen ab. Augen offen halten. Je früher man was erkennt und es dann ökologisch bekämpft, desto einfacher ist es, wenn dann die Spinnmilben eine ganze Pflanze schon zugrunde gerichtet haben, dann ja, macht es keinen Spaß mehr.
Und da muss man sich vielleicht auch davon trennen, das ist dann halt auch so. Ja, ist ja auch, also tatsächlich, das finde ich auch generell als Tipp im Garten hat mir sehr geholfen. Du kannst nicht jeden Kampf gewinnen. Ne, das ist halt einfach, irgendwann muss man auch akzeptieren, dass man vielleicht mal verloren hat. Das ist ja auch in Ordnung. Wie sieht denn so eine Gartensaison bei dir aus? Wir haben ja gerade schon gesagt, also vieles wird drinnen angezogen auf dem Fensterbrett. Wann startest du und welche Pflanzen säst du zuerst aus?
Starten eigentlich schon Ende Jänner, Anfang Februar mit Aubergine und Chili. Das sind so die Anfangssamen. Dann gefolgt im März, Ende Februar, März mit Tomate und Gurke, Bohne kommt ganz zum Schluss. Wobei Bohne oder Fisole, je nachdem, es stecke ich auch direkt in die Erde dann draußen. Ja, das sind so die Hauptgemüsesachen. Habe ich was vergessen? Ich weiß jetzt gar nicht. So Kräuter und Salate, muss ich ehrlicherweise sagen, kaufe ich mir als Setzling. So ein Sechsertrager Salat und das setze ich dann einfach zwischen die Pflanzen dazu. Ist für mich einfacher. Auch Kohlgemüse ist mir, habe ich auch schon selber angesetzt, aber es ist einfach so viel zu beachten und ja, mit Kleinkind geht nicht immer alles.
Nein, um Himmels Willen, na klar. Und sowas wie die Himbeerpflanzen lässt du stehen, die kommen dann wieder.
Ja, also Sachen wie die Himbeerpflanze muss man halt dann schneiden und Riebissel, also Johannisbeere habe ich auch und die ganzen Bäume, das bleibt alles draußen. Das kommt jedes Jahr wieder von selber. Das ist eigentlich recht easy.
Ja, Stichwort easy. Was ja vielleicht nicht so easy ist, ist Nachhaltigkeit im Urban Gardening, oder? Gibt es Möglichkeiten, ressourcenschonend zu gärtnern im Urban Gardening? Du hast ja schon gesagt, Erde zum Beispiel lässt du drin in den Hochbeeten. Ist ja schon gut.
Ah, ja. Also Erde muss man auf keinen Fall immer neu auswechseln, die einfach wieder mit neuem Leben oder Kompost düngen und neu aufwerten. Dann eben die Schädlingsbekämpfung ist wichtig, ohne Chemie zu machen. Im besten Fall schauen, dass man die richtigen Nützlinge anzieht, die eben die Schädlinge bekämpfen. Das heißt auch, kleine Vögel sich irgendwie anzulocken, damit die Käfer dann fressen, die da rumlaufen. Marienkäfer gegen Blattläuse. Dann ökologisch finde ich auch noch wichtig beim Heranziehen von Samen. Da gibt es immer auch Plastiktöpfe, es gibt Kokosquelltabs, dann diese, diese Zellulose-Töpfe. Da habe ich am liebsten meine Erdtopfpresse. Das ist ein metallisches Gerät, mit dem steche ich in die Erde und der macht mir so kleine Erdtöpfe. Nur die Erde selber ist gepresst und da gebe ich den Samen rein. Da ist kein Papier darum, da ist kein Plastik, gar nichts. Es ist rein nur gepresste Erde. Da kommt der Samen rein und das kann ich dann so, wie es ist, wenn die Pflanze gekeimt hat, in die Erde einsetzen.
Spannend. Erdtopfpresse, ja?
Genau.
Habe ich noch nicht gehabt oder gehört. Spannend.
Und ja, wenn man Plastiktöpfe hat, dann sollte man schauen, dass das was qualitatives Hochwertiges ist, so dass man es jedes Jahr immer wieder verwenden kann und nicht nach einer Saison irgendwie brüchig wird, Risse kriegt und alles rausrennt. Also da gibt's schon noch Unterschiede. Beim Saatgutkauf, da ist ja auch natürlich nachhaltiger, wenn man es dann aus seinen eigenen Früchten sich dann eine Frucht aussucht, wo man dann die Samen sich behält für nächstes Jahr.
Das Schöne ist, das klingt alles super, aber vor allen Dingen auch eigentlich total einfach. Also jetzt nicht da erfindest du ja nicht das Rad neu, sondern machst das, was dir das Leben auch leichter macht, oder?
Ich finde ja, aber die ganzen Fragen, die ich gestellt bekomme von anderen Gartenanfängern, ich weiß nicht, ob ich mir das damals zu Anfang auch so mich gefragt oder gedacht habe, aber es sind manchmal Fragen, wo ich mir denke, tu es einfach. Es passiert nichts Großartiges, ob du es jetzt so oder so machst. Ja, tu es einfach, probier es aus. Die Leute machen zu sehr eine Wissenschaft draus oder denken zu viel nach. Das ist im Notfall, die Natur macht eh alles mit sich selber dann wieder aus. Also, ja.
Das denke ich auch immer. Das ist wahrscheinlich auch der beste Tipp, den man geben kann, beziehungsweise ich finde das ein super Tipp, weil ja, wenn wir nicht da wären, die Natur auch wachsen und gedeihen würde ohne uns. Insofern, die kriegt das schon hin. Also tu es einfach als Tipp. Hast du ein Beispiel, was für Fragen dich da manchmal erreichen?
Die ich immer wieder gerne erzähle, ist, wo mich wer gefragt hat, wie ich den Schnittlauch, also wie derjenige denn seinen Schnittlauch dann erntet, wie er dann ernten soll.
Okay.
Es ist, ja, schneid ihn ab. Also ich hab keine Antwort drauf gewusst. Das war, ja, also vielleicht hat auch die Frage ungünstig formuliert, so wie tief man den vielleicht schneiden darf, dass er wieder nachkommt. Aber es ist wie Rasenmähen, es wächst ja wieder nach. Also es war für mich so selbstverständlich. Ja, pack ihn, schneid ihn ab und fertig, ja.
Das und ist dann halt, geht's schon.
Ja, so Fragen, wo ich mir oft denke, so der reine Menschenverstand ist manchmal irgendwo auf der Strecke geblieben.
Und der gibt ja auch eigentlich normalerweise schon die Antwort, genau. Okay, jetzt traue ich mich fast nicht weiter zu fragen, aber ich mache es einfach trotzdem. Gibt's denn Fehler vielleicht trotzdem, wo du sagst, ja, da sollte man vielleicht drauf achten oder das kann man leicht vermeiden, wenn man mit Urban Gardening anfängt?
Ja, eben wie am Anfang schon gemeint, nicht zu viel auf einmal, also mit nicht zu viel auf einmal starten. Mhm. Dann schon immer wieder die Pflanzen alle im Blick zu haben, ob sich irgendwas tut an der Blattfarbe, damit man weiß, ob die Düngung fehlerhaft ist oder das Wasser fehlt oder es zu trocken ist. Und ob Schädlinge drauf sind, eben weil man, wenn man sie früher entdeckt, ist es einfacher, die zu bekämpfen. Mhm. Ja, dann läuft's eigentlich eh gut. Also das ist, ja, wenn zu viele Schädlinge da sind, ist oftmals dann schon zu spät und dann, ja.
Dann verliert man die Pflanze.
Genau.
Das stimmt natürlich. Apropos verliert man die Pflanze. Ich habe noch so einen, Problemkandidaten. Das ist bei mir Basilikum. Ich meine, ne, das ist ja sowieso, wenn man den im Supermarkt kauft, dann ist er immer nach einer Woche spätestens hinüber. Hast du einen Trick, wie Basilikum länger überlebt als ein paar Tage?
Auf jeden Fall raus aus dem Topf, in dem man ihn kauft und vereinzeln. Also man kann den ganzen Erdballen richtig mit den Händen auseinanderbrechen und die einzelnen Basilikumtriebe einzeln oder mit ein bisschen Abstand dazwischen wieder zusammensetzen, aber nicht so eng, wie er im Supermarkttopf drinnen steht. Das ist, da hat einfach keinen Platz und ja, kann sich nicht gut entwickeln. Und dann soll es funktionieren.
Genau, ich werde es probieren und berichten. Da freue ich mich sehr drauf. Wie schön. Hast du generell noch auch für andere Pflanzen Tipps, wie man sie zum Beispiel schneiden sollte, damit sie immer wieder nachwachsen oder eine kontinuierliche Ernte möglich ist? Oder sagst du da auch, na komm, also wenn die Frucht da ist, dann nimmst du sie halt ab und dann wächst da schon die nächste?
So, das geht immer. Sobald die Frucht da ist, einfach abnehmen oder wachsen lassen. Also es wächst eh alles von selber und irgendwann kommt die Frucht. Natürlich kann man alles noch optimieren. Basilikum ist eher ein gutes Beispiel, weil der wächst eigentlich immer nur so auf einem Trieb mit ein paar Blätter. Und sobald man den dann abschneidet, wachsen aus den letzten übrig gebliebenen Blätter, aus den Achseln, zwei neue Triebe raus. Also bei jedem Schnitt kann man ihn quasi verdoppeln. Und so wächst er immer buschiger und man hat dann mehr Ernte. Ist ein gutes Beispiel. Dann bei mir zum Beispiel die Gurke, die Gurkensetzling, sobald die Gurkenpflanze 4-5 Blätter hat, schneide ich auch die Triebspitze ab, weil sie sich dann auch mehr verzweigt. Dann habe ich eine größere Pflanze mit mehr Verzweigungen und mehr Verzweigungen sind mehr Blüten und mehr Blüten sind mehr Früchte. Und ja, das kann man so mit vielen Pflanzen ausprobieren. Ich habe das selber einfach immer ausprobiert, eine Pflanze gelassen, wie sie ist und eine Pflanze dann beschnitten. Und wenn es funktioniert, im nächsten Jahr wieder so machen. Und ja, also Gurke und Basilikum ist da das beste Beispiel, dass sich's gut verzweigt und mehr Ernte dann da ist. Kann man gut beeinflussen.
So, und jetzt geht's weiter. Wenn ich dann jetzt das Gemüse oder die Kräuter habe, du hast ja eben schon gesagt, bei Kräutern zum Beispiel immer abschneiden, einfrieren, aufbewahren, so hat man eigentlich fürs ganze Jahr was. Wie verarbeite ich meine Ernte weiter? Gibt's Methoden, um die Haltbarkeit zu verlängern zum Beispiel?
Salat und Kräuter oder alles, was so grünblättrig ist, hält sich auch im Kühlschrank in einem feucht eingewickelten Tuch noch deutlich länger, als wenn man es nur so reinlegt. Natürlich, frisch schmeckt alles besser, sollte man auch gleich aufbrauchen und essen. Tomaten, es ist jetzt nicht genug über, aber wenn man einen Garten hat und viele Tomaten über hat, mache ich da voll gern Tomatensoße einkochen. Die hält sich gut. Einfrieren geht auch immer. Bei Kräutern, Salate nicht. Ja, Gurken. Also das meiste, das esse ich gleich direkt runter vom Busch, von der Pflanze. Und manchmal habe ich auch schon einfach in Essig und in Öl Dinge eingelegt. Das geht auch.
Ah, schön. Ja, ist
Ja.
ja auch spannend. Jo, klingt super. Ich würde ja persönlich auch alles am besten sofort essen, ehrlich gesagt. Jetzt lässt sich nicht vermeiden, dass irgendwann auch wieder der Winter kommt. Was machst du mit den Pflanzen? Also, welche lassen sich besonders gut für den Winter haltbar machen? Bei welchen sagst du, nee, das muss weg und das machen wir im nächsten Jahr neu? Oder gibt es auch Techniken, die du irgendwie empfehlen kannst?
Ich lasse mal prinzipiell immer alles stehen, solange es geht. Ja, also Himbeere und Johannisbeere. Natürlich hat das keine Früchte mehr, aber es bleibt trotzdem im Beet, weil es ja nächstes Jahr wiederkommt, auch Erdbeeren. Gurkenpflanzen, Tomatenpflanzen werden irgendwann mal welk. Ich lasse sie einfach drin stehen. Im besten Fall setze ich unten noch ein paar Wintersalate dazu. Also es gibt schon auch Pflanzen, die ich über den Winter dann draußen belasse. Salate, auch Asiasalate, gehen bei mir im Winter eigentlich schon fast besser als unterm Jahr im Sommer, weil sie eben zum Schießen anfangen wegen der Hitze. Ich habe letzten Herbst Erbsen angesetzt und das Grünzeug der Erbse kann man eben auch essen, sollte die Frucht nicht mehr ausreifen. Aber sie haben jetzt den Winter überlebt und bilden jetzt schon Blüten für die ersten Erbsen. Also das war jetzt auch so ein kleines Experiment. Das heißt, Erbsen, ich habe sie draußen gelassen und das Beste, was passieren kann, ist, dass sie einfach im Frühling dann wieder loswachsen und die ersten Früchte bilden. Ja, Kohlgemüse ist super im Winter. Das kann man dann noch im Spätsommer als Pflänzchen raussetzen, wenn irgendwo was lichter geworden ist, irgendeine Pflanze, man schon merkt, okay, die ist fertig. Man kann sie zurückschneiden, damit Platz ist für neue Pflanzen und dann den Kohl einfach ansetzen oder auch Spinat für den Winter.
Wann setzt du die an?
Im Spätsommer oder Anfang Herbst die Kohlpflänzchen, ja. Also schon
Okay.
die Setzlinge dann direkt in die Erde.
Kann man sich ja auch wunderbar eigentlich an seinen Erfahrungen vom Markt oder vom Supermarkt orientieren. Was sind denn eigentlich so saisonale Pflanzen? Wann
Ja,
werden die
ja.
geerntet? Und entsprechend vorher muss man sie dann halt ansetzen. Ja, super spannend und schön. Gibt es Pflanzen, wo du gedacht hast, nee, für einen Balkon ist das eigentlich nichts und dann festgestellt hast, doch, funktioniert ja doch? Also gibt es Überraschungspflanzen?
Ja, Überraschung. Ich bin davon ausgegangen, dass ich alles schaffe, am Balkon irgendwie zu ziehen.
Schön.
Wir haben auch eine Weinrebe am Balkon.
Oh, cool. Ja.
Da dachte ich eigentlich immer, die müssen sehr tief wurzeln. Vielleicht funktioniert das dann doch nicht, aber der Topf ist anscheinend ausreichend. Sie wuchert, sie bildet Trauben, wächst vor der Türe. Sie dient so ein bisschen auch als natürliche Klimaanlage, weil wir haben auf dem Balkon raus zwei Türen und die eine ist eben verwachsen mit dem Wein und dieses Zimmer, was da dran schließt, ist deutlich kühler als das andere Zimmer. Und da gehe ich davon aus, dass das deshalb ist, weil es beschattet ist von dieser Weinrebe. Und ja, also der Wein war mal ein Posi, hat einen positiven Effekt. Ja.
Ja, klingt super spannend. Und die Trauben sind essbar
Ja,
und also
ja.
ja,
Ja.
cool. Das klingt ja spannend. Und wie tief ist der Topf?
Er geht mir bis zum Knie, also
Ja,
50
okay.
Zentimeter tief, so 40 Zentimeter Durchmesser, einfach so ein, ja, ein bisschen größerer, höherer Topf. Ja.
Und das funktioniert. Ja, also selbst da gibt's Möglichkeiten auf dem Balkon. Finde ich super spannend, ehrlich. Wir kommen jetzt, ich mag am liebsten gar nicht aufhören, weil du so viele inspirierende Sachen sagst.
Es gibt voll viel, ja.
Ja, ja. Und tatsächlich ist auch mein Fragenkatalog, den ich mir so ausgedacht habe, jetzt quasi am Ende. Aber vielleicht gibt's ja noch was, was du unbedingt loswerden musst oder eine Erfahrung, wo du sagst, oh ja, das würde ich gerne noch teilen. Wenn nicht, ist auch schön, weil du hast ja schon alles erzählt. Aber vielleicht gibt's ja noch was.
Ja, es ist schwierig, es gibt so viel. Aber ich habe noch eine lustige Geschichte. Also wenn man mich immer fragt, was für Schädlinge ich am Balkon habe und so. Mäuse und Schnecken hat man ja dann nicht das Problem. Ich hatte schon bis in den 6. Stock kleine Mäuse, die mir alles abgefressen haben.
Ehrlich?
Die haben wir dann eingefangen und im Park ausgesetzt. Und ja, Schnecke, wie ich gesagt habe, ich kaufe mir immer den Salat, den ich dann einsetze. Da war dann mal eine kleine Schnecke dran. Mhm. Habe ich mir gedacht, ja gut, die eine lasse ich jetzt mal, ist ja nicht so schlimm. Mhm. Die vermehren sich, so schnell kann man gar nicht schauen. Das war alles voll mit Schnecken. Ich habe dann jeden Tag so ein ganzes Einmachglas mit Schnecken abgeerntet quasi aus den Beeten.
Wahnsinn.
Jeden Tag. Und die sind dann schon überall am Balkon herumgeschleimt über meine Bölster und Sessel und der Boden war klebrig. Das macht dann einfach keinen Spaß mehr. Also das, auch wenn man eine Schnecke sieht, tut's das weg. Also das macht dann echt später keinen Spaß mehr.
Das ist aber auch wirklich, also ich behalte dich in meinem Herzen und in Erinnerung als die Fruchtbarkeitsgöttin, wenn sogar aus einer Schnecke bei dir eine Plage erwächst. Es scheint ja wirklich ein sehr fruchtbarer Ort zu sein, an dem du da gärtnerst. Wie schön und spannend und natürlich auch einen Hinweis aufzupassen, wenn ihr da Schädlinge habt, dann nehmt sie am besten gleich weg, nicht, dass sie die Zeit bekommen, sich zu vermehren. Es sei denn natürlich, ihr wollt die Nützlinge anlocken. Meine Güte, wie man es macht. Sag
es
mal.
Ist schwierig. Aber sie können ja am Balkon nirgendwo anders hin. Deshalb wird es halt schneller zur Plage. Sie haben keinen Nachbargarten, wo sie ausweichen können. Also muss man schauen, dass man sie im Zaum hält. Ja.
Ja, okay. Liebe Lisa, am Ende stellen wir immer noch ein paar tiefenpsychologisch sehr interessante Fragen. Zum Beispiel sowas wie, wenn du ein Gartengerät wärst, welches wäre es denn? Hast du eine Idee?
Ja, schwierig. Ich überlege, weil am Balkon gibt es jetzt nicht so viele Gartengeräte. Was können da dazu? Schere, Schaufel, Gießkanne?
Ja, vielleicht wärst du eine Gießkanne.
Nein, ich wäre, glaube ich, lieber dieser kleine Clip, mit dem man Pflanzen am Gitter befestigt.
Ah,
ist das ein Gartengerät? Okay. Es ist ein
Total.
Zubehör. Ja.
Ja, aber
der
damit
unterstützt.
Hilft.
Also ich finde, das ist passt zu mir.
Ja, das ist schön. Damit hilfst du ihnen und auch irgendwie dem Gesamtwerk, das du da erschaffst. Das ist schön. Das ist ein schönes Gerät. Was sind denn deine liebsten Garten-Gadgets? Dann wahrscheinlich auch diese Clips, oder? Auf die du nicht so verzichten willst?
Ja. Ist wichtig bei Wind, dass ich da alles irgendwie wo festmache. Gadgets in dem Sinn, man braucht Gießkanne und Schlauch, das ist klar. Sonst habe ich gerne nicht nur die Stangen, an denen man die Pflanzen anbindet, sondern so zylinderartige Gittergebilde, wo man in der Mitte dann die Pflanze reinsetzt und sie wächst da empor, weil es sehr unterstützend ist für die Pflanze. Also wenn jetzt schwere Früchte drauf sind, brechen da die Äste und Triebe nicht ab, weil das alles schön gestützt ist. Und vom Wind hält das auch besser stand als auf einem Stange. Ja,
kann ich gut nachvollziehen. Also so ein Gitter ist vielleicht auch mal ein super Tipp grundsätzlich für alle, die auch schwere Früchte oder Obst da ernten wollen. Wie sieht denn für dich die Zukunft von Urban Gardening aus? Gibt es Entwicklungen oder Trends, die du besonders spannend findest und die du gerne mal ausprobieren möchtest noch?
Ich selber, also ich experimentiere gerade herum mit Indoor-Garden, also wirklich so mit Tageslichtlampe und Wasserkreislauf.
Ja, okay.
Das ist voll spannend. Kann ich mir vorstellen, dass das auch so die Zukunft wird, weil man dann immer frische Salate, Vitamine, Kräuter gleich in der Küche hat.
Ansonsten, wie viel Platz braucht man da so?
Das ist ein Durchmesser 40. Das ist so ein richtiger Turm. Er ist zwar 2 Meter hoch, aber so 40 Durchmesser unten mit dem Wassertank.
Ja.
Am Anfang habe ich ihn für groß empfunden, aber wenn der dann voll ist mit 24 Salaten, ist das dann schon viel. Ja. Sonst, also großartige Techniken oder so, mir wäre es halt mal wichtig, dass jeder ein bisschen was macht. Am Balkon oder am Fensterbrett. Und seit Corona habe ich auch einfach mitbekommen, dass die Leute draufgekommen sind, dass sie einen Balkon haben und da auch mehr machen können, als sie glauben. Und auch so, dass man im Winter Sachen anbauen kann, ist auch noch nicht jedem bewusst. Also viele machen im Herbst alles Tabula Rasa, alles weg und da geht's weiter eigentlich für mich. Ja.
Ja. Das ist super. Das finde ich auch nochmal einen schönen, eigentlich ein ganz tolles Schlusswort, weil es so inspirierend ist, auch zum Abschluss. Und ich würde das jetzt nochmal so ein bisschen versuchen zusammenzufassen, auch wenn du das gerade schon eigentlich ganz schön gemacht hast. Nämlich, was ich so als Gefühl mitnehme, ist, nichts ist unmöglich und man muss es einfach nur ausprobieren und nicht so zerdenken oder nicht so wissenschaftlich dran gehen, sondern ganz vieles macht die Natur eben von alleine. Du hast auf einem 10 Quadratmeter Balkon 8 Hochbeete und eine Weidpflanze und 2 Bäume. Also dann, wenn man sich das anhört, dann ist doch tatsächlich wirklich alles möglich. Wenn ihr anfangt mit Urban Gardening, dann macht nicht zu viel am Anfang. Lernt eure Pflanzen ein bisschen kennen, kauft euch vielleicht 1, 2, 3, die auch vielleicht nicht so schwer zu ziehen sind. Und da muss man sich auch nicht so dogmatisch rangehen, dass man jetzt jeden Samen oder jede Pflanze aus dem Samen selber ziehen muss. Da kann man sich auch mal was kaufen und dann möglichst schnell, möglichst viel Spaß daran haben. Kräuter, Salate, kann man wunderbar auf dem Fensterbrett auch ziehen. Und ansonsten fängst du eigentlich früh an, im Januar, Februar mit Aubergine und Chili. Februar, März kommen dann Tomate und Gurke, Bohne und so zum Schluss. Und ja, und dann habe ich das Gefühl, du lebst da einfach deinen Spaß aus. Ist das so? Ja, schon, oder?
Ja, es ist Meditation, auch diese Unkräuter oder das dazwischen halt ein bisschen schneiden und schnibbeln. Es ist Meditation. Es macht mir echt Spaß und ist ein schöner Ausgleich.
Total toll. Und natürlich macht es den Nützlingen auch Spaß, wenn man darauf achtet, dass man so ein gutes Gleichgewicht aus Schädlingen und Nützlingen hat, dann kann die Natur da einfach selber wirken. Und du hast es eben gerade nochmal gesagt, es muss nicht im Herbst aufhören. Es gibt Wintersalate, Asiasalate gehen im Winter sogar besser bei dir, hast du gesagt. Man kann Erbsen im Winter schon raussetzen oder Kohlgemüse im Herbst ansetzen und dann hat man auch im Winter noch was von seinem Balkongarten. Wow, also meine liebe Lisa, ich danke dir, da waren wirklich so tolle, inspirierende Ideen und Tipps mit dabei, das war ja richtig toll.
Freut mich, ja. Es gibt noch so viel mehr, aber ja, hört nie auf.
Das Wichtigste ist anfangen. Ich bin sicher, dass viele jetzt motiviert sind, sich selbst ein paar Töpfe zu holen oder ein kleines Hochbeet anzulegen. Und wer mehr von dir, von Lisa sehen und hören will, unbedingt auf Instagram vorbeischauen, auf @lisamariatrauer, so heißt du da. Und da gibt's noch ganz viele Tipps und Ideen und viel von dir.
Ich beantworte auch jede Frage, wenn irgendwer ein Problemchen hat. Top. Immer her damit.
Ihr könnt es auch gerne hier unten unter dem Podcast in die Kommentare schreiben, das leiten wir dann weiter. Lisa, dann danke ich dir für jetzt und hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder oder hören uns wieder und sprechen nochmal über Urban Gardening und was du bis dahin vielleicht noch indoor alles gezaubert hast.
Super, ja, sehr gerne, danke.
Danke dir. Und euch allen auch Dankeschön fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Podcast, drückt auf die Glocke, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Und lasst uns gerne, wenn es euch gefallen hat, 5 Sterne da freuen wir uns drüber. Und erzählt euren Freunden davon, dass es diesen Podcast gibt. Das ist immer am wichtigsten für uns, um zu wachsen. Die Erfahrung zeigt nur die Mund-zu-Mund-Propaganda, die hilft eigentlich wirklich. Vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, im Traumgarten von, beim Podcast von Gardena.